Herzlich willkommen bei Das Universum, schon Folge 2 von dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden mit Ruth
und Florian.
Yes, hat geklappt, wunderbar.
Juhu, wir nur zwei Versuche gebraucht und schon geht alles gut.
Genau, wir reden heute über das Universum, so wie in jeder anderen Folge auch. Heute das erste Mal ohne Tonprobleme hoffentlich, aber mit jeder Menge Astronomie. Aber bevor wir zur Astronomie kommen, reden wir nochmal kurz darüber, was so passiert ist. Du hast beim letzten Mal erzählt, dass dein mobiles Planetariums-Business langsam wieder anläuft. Läuft es denn schon wieder?
Ja, es läuft schon wieder. Ich war sogar die Woche schon in einer Schule. Man höre und staune. Es war alles ein bisschen anders als sonst, weil Schulen in Österreich ja im Moment noch auf Minimalbetrieb funktionieren und die Klassen in die Hälfte geteilt wurden, es nur halbe Klassen sind. Und aus den halben Klassen auch nur die Hälfte der Kinder irgendwie da ist, weil immer noch viele Kinder im Homeschooling sind oder ja. Drum war es ein bisschen Kleingruppen, sagen wir mal so. Es waren irgendwie so 10 Kinder pro Gruppe. Aber es ist auch cool, ja. Es hat schon wieder Spaß gemacht, einfach wieder unterwegs zu sein. Das habe ich schon sehr vermisst nach fast 3 Monaten in der Quarantäne.
Kann ich nachvollziehen, weil ich bin auch immer noch nicht unterwegs. Also die kleinen Planetarien in Schulen, das geht vielleicht schon, aber Theaterauftritte ist immer noch nicht, öffentliche Vorträge ist immer noch nicht. Das heißt, ich hocke immer noch zu Hause rum und mache Kram, aber das Herumreisen und in Theatern auftreten und meine Vorträge halten und alles, das passiert leider nicht. Also ich habe eine oder andere mal irgendwie so ein Podcast-Interview gemacht übers Internet, aber das ist auch nicht so wirklich das Wahre. Also man will ja eigentlich schon dann mit den Leuten direkt reden und ja, ich bin immer noch skeptisch, ob das passieren wird.
Das ist ganz was anderes. Ja, sag sowas nicht, bitte.
Naja, es ist, wenn man sich irgendwie anschaut, es ist, ja, wir werden ja sehen, was passiert. Was ich mir überlegt habe, ich meine, prinzipiell, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vortrag halte, so über mein Buch, eine Geschichte des Universums, 100 Sternen, sowas kann ich theoretisch auch übers Internet machen. Es gibt ja auch jede Menge Online-Vorträge, das gab es auch in den vergangenen Wochen ständig, dass Leute so Webinare gehalten haben, meist mehr oder weniger, meistens mehr technisch mies, aber immerhin, man kann sowas machen. Ich habe auch irgendwie von diversen Kabarettistinnen und Kabarettisten und so weiter gehört, die irgendwie auch so Shows via Zoom gespielt haben, was ich mir sehr schwer vorstelle, weil du da kein Feedback hast, aber so einen normalen wissenschaftlichen Vortrag kann man schon auch online halten, das geht, aber ich habe es nicht wirklich gemacht, weil das auch irgendwie, ja, mein Anspruch ist dann schon einer, dass ich das wirklich halt technisch schon auch, das soll schon auch gut klingen und nicht irgendwie so blechern ins Mikrofon verzerrt und ich kenne mich auch mit diesen ganzen Meeting-Softwares nicht aus, also ich, vor allem kenne ich mich mit Kameras nicht aus, also ich möchte dann nicht einfach nur vor einer Kamera stehen, mit einem Kamerawinkel, ich habe dann auch irgendwie Experimente, die ich zeigen will mit einer zweiten Kamera und da habe ich einfach keine Ahnung, wie sowas funktioniert, drum mache ich ja Podcast, weil ich von Video keine Ahnung habe.
Ja, ich finde aber auch, dass es einfach auch schon viel gibt online und dass das jetzt nicht mehr so was Besonderes ist und dass man sich auf YouTube dann irgendein Video mit Experimenten anschaut. Ich meine, sie sind cool, ja, es gibt echt coole Kanäle, aber ich weiß nicht, muss man das dann auch noch machen?
Ja, nein, es ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwie einen Kurs an der Volkshochschule gebucht hast und den irgendwie doch irgendwie gerne haben willst, dass du dann irgendwie sowas bekommst.
Wenn man etwas Besonderes schon erwartet, ja, okay. Aber da jetzt irgendwie sowas Neues aus dem Boden zu stampfen, nur weil man es quasi nicht live machen kann, mir liegt das nicht. Ich bin eine Live-Person und das ist einfach, also mir ist dieses Feedback extrem wichtig. Ich weiß nicht, wie das Leute machen ohne Feedback.
Das war was, deswegen habe ich das angesprochen, weil ich es wissen wollte, weil es gibt ja auch, ich meine, die Software, mit der du dein mobiles Planetarium betreibst, ist ja Software, die man sich selbst zu Hause am Computer installieren kann.
Ja.
Gibt es da, also gibt es die Möglichkeit, ein, was ist so ein, wie soll man das sagen, ein ferngesteuertes Planetarium? Also kannst du jetzt quasi auf den, wenn jetzt alle sich das bei sich installieren würden, oder ja, das muss man gar nicht so kompliziert machen, aber du könntest ja, also könntest du ein Planetariums-Ding irgendwie übers Internet machen, oder wäre das dann auch einfach nur ein normaler Vortrag? Oder ich überlege gerade, wenn natürlich ohne Kuppel kann man dann.
Ich wollte gerade sagen, genau, wenn die Leute daheim sich irgendwie ein Leintuch aufspannen in ihrem Wohnzimmer. Nein. Es ist halt einfach schon dieses Erlebnis, das in diese Kuppel hineingehen. Man lässt da irgendwie die echte Welt quasi hinter sich. Man geht da durch diesen Zip hinein in dieses komplett abgedunkelte Zelt und man ist da sehr schnell drinnen und ganz woanders. Und es ist ja auch so, dass die Leute dann oft beim wieder rausgehen aus dem Planetarium ziemlich verwirrt sind und irgendwie sich gar nicht mehr erinnern konnten, wo sie in dem Raum sind, in dem das Planetarium steht. Ja, also, dass sie sich denken, ah, da war das Fenster und da war die Tür und irgendwie gar nicht mehr den Ausgang finden oder so. Ja,
ist das Sauerstoffmangel?
Absolut, wahrscheinlich. Ja, die gute Luft im Planetarium. Nein, es ist schon einfach was ganz was Besonderes. Ja, und ich rede gern über das Universum und erzähle Leuten gern was, aber für mich ist es auch einfach wirklich diese spezielle Erfahrung dieses mobilen Planetariums, die ich irgendwie weitergeben will und verbreiten will.
Ja, man, das stimmt eben.
Warum ist das Online-Ding für mich einfach irgendwie, ja klar, es könnten sich alle das Programm auf ihrem Laptop installieren, von mir aus auch an eine große, weiße, leere Zimmerwand projizieren, ja. Das ist natürlich auch cool, dann hat man irgendwie riesige Bilder von irgendwelchen Nebeln und Galaxien und ich erzähle ihnen dazu was, ja, das ging schon. Aber kann man sich dann irgendwie, weiß ich nicht, kannst dir den Kosmos anschauen auf YouTube und ist wahrscheinlich cooler als das, was ich zu erzählen habe, sollte ich nicht sagen.
Naja, es kommt aber davon, wie man sagt. Ich kann das schon ein bisschen, natürlich kann ich es nachvollziehen, ich war ja auch schon in Planetarien und ich war auch schon in größeren Planetarien als deinen. Also ich war im...
Was? Ja, meins ist klein, ja, ich weiß.
Ja, ich war in Jena oft im Planetarium, wo ich früher gewohnt habe. Das ist ja das eins der größten.
Wie groß ist das? 20 Meter, oder?
Größer, glaube ich sogar. Also es hat durch einen Kuppeldurchmesser, glaube ich, müssten glaube ich über 20 Meter sein, müsste man mal irgendwie nachschauen. Aber es ist auf jeden Fall eins der größten, die in Europa rumstehen. Also definitiv eins von den Großplanetarien. Also es ist ein bisschen größer als das Planetarium in Wien. Und ungefähr so groß wie das Planetarium in Berlin, also wirklich schon eins von den großen.
Ja, das ist großartig, das Planetarium in Berlin.
Ja, da gibt es zwei Mal. Stück,
aber großartige sind beide großartig. Shows. Ah, okay. Wie man sieht, ich kenne mich total aus.
Nein, es gibt zwei Stück und sind beide sehr schön. Und ich verwende auch, also vielleicht sollten wir nochmal kurz diese freie Planetarium-Software erwähnen, die ja. Du verwendest, das ist das Stellarium, heißt die. Kostet nichts, kann man sich runterladen. Und da
ist
kann
ganz
man.
Großartig.
Und ja. Ich benutze natürlich auch. Ich habe immer wieder mal, krieg Fragen von Leuten, was war da am Himmel, oder ab und zu will ich was schauen, einfach nur um zu wissen, wenn ich jetzt irgendwie was schreibe, wann war, ist, wo war es am Himmel zu sehen, dann gucke ich mir das mit dieser Software auch einmal. Die zeigt dann halt genau den Himmel an, zu einem beliebigen Zeitpunkt, an einem beliebigen Ort. Aber natürlich, wenn ich das auf dem Computerbildschirm habe und ich habe einen großen Bildschirm hier, aber natürlich ist das ein komplett anderes Feeling als das. Also ihr könnt es, ich weiß ja nicht, wer von unserer Hörerschaft schon im Planetarium war und da was drüber zu berichten hat. Ich weiß nicht, ist es in Deutschland, zumindest in Jena war es immer so, dass natürlich alle Schulklassen mindestens einmal im Planetarium gewesen sind. Ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht erinnern, in Österreich, dass wir mal in dem Planetarium waren.
Das doch, machen Schulen schon auch, aber ich glaube, in Deutschland ist es irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß auch nicht warum, noch populärer oder ist noch ein fixerer Bestandteil.
Ja, ich kann dir sagen, von Ostdeutschland kann ich das sagen. War natürlich in der DDR Astronomie ein Pflichtfach in der Schule. Es ist in Thüringen und zwei anderen Bundesländern, die ich immer wieder vergesse. Ich glaube, MacPom und Brandenburg oder irgendwie sowas. Oder ist es Sachsen-Anhalt? Aber zwei andere Bundesländer auf jeden Fall. Ist es immer noch Pflichtfach in der achten Schulstufe, glaube ich. Und Das heißt, es gibt, und in der DDR war es natürlich in sämtlichen Bundesländern Pflicht, das heißt, und die optische Industrie, Carl Zeiss, war auch recht groß. Ja, klar. Das heißt, es hat da fast, jede Schule hat irgendwie so astronomisches Equipment. Die gibt Schulsternwarten, es gibt jede Menge so Kleinplanetarien. Ich war an vielen Schulen, die alle kleine Planetarien haben. Und mit diversen auch Ausgebildeten, so, wenn es Astronomie als Schulfach gibt, gibt es natürlich auch Astronomie als Lehramtsstudium. Das heißt, da passiert schon was. Wie es im Westen ist, kann ich nicht so genau sagen. Aber ja klar, Deutschland ist da schon anders. Also ich glaube, irgendwie allein in Thüringen hat mehr Planetarien als ganz Österreich wahrscheinlich.
Ja, also, das ist mir sicher. Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber vielleicht können wir mal gucken. Also wenn wir hier von der Schweiz weiß ich gar nichts, ehrlich gesagt. Wir haben vielleicht auch den einen oder die andere Hörerin aus der Schweiz, aber werden auch Planetarien haben. Gehe ich mal davon aus. Aber vielleicht kann man ja hier mal irgendwie, wenn ihr zuhört und Erfahrungen habt aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Liechtenstein, das weiß man, dann berichtet mal von eurer Planetariumserfahrung und könnt das gerne vergleichen mit der Software Stellarium. Ich habe übrigens mal.
Ich muss nur dazu sagen, dass ich noch eine leicht abgeänderte Version von dem Stellarium verwende, die auf Planetarien quasi optimiert ist. Das heißt Stellarium 360. Und das ist eine Art Erweiterung vom normalen Standard Stellarium und ist aber auch Open Source und kann man sich auch einfach downloaden.
Ich habe ja mal für Stellarium gearbeitet, stimmt nicht, aber ich war mit den Leuten beschäftigt, die auch Stellarium entwickelt haben, weil das ist ja, kommt ja so aus dieser Open Source Community und das kommt aus den Bemühungen, möglichst viele astronomische Daten möglichst frei verfügbar anzubieten. Also diese ganze Geschichte über das virtuelle Observatorium, da erzähle ich mal extra was dazu, das wäre jetzt zu weit führen. Aber ich habe ein paar Jahre fürs virtuelle Observatorium gearbeitet und Stellarium war ein Teil davon.
Du als Theoretiker im virtuellen Observatorium.
Naja, es war ja aber nur virtuell, ja.
Ja, eben, genau.
Aber
wie das Leben so spielt. Ja.
Und habe da tatsächlich auch irgendwie Projekte gebastelt und auch irgendwie sogar was publiziert drüber, wie man eben mit Stellarium in Schulen und Kindergärten Wissenschaft und Astronomie unter die Kinder kriegen kann, also was man da machen kann. Also ist schon ein cooles Tool. Also wer es noch nicht kennt, besonders wer in der Pädagogik beschäftigt ist, Stellarium ist wunderbar. Auch wenn man, selbst wenn man keine Ausbildung in Astronomie hat, einfach so, um mit Kindern einfach mal irgendwie zu schauen, wie der Himmel aussieht, wenn man ihn gerade nicht sehen kann, wenn man irgendwie am regnerischen Nachmittag zu Hause sitzt, Stellarium ist wunderbar, läuft überall.
Und was die Kinder auch extrem fasziniert, ist, dass es wirklich live ist, okay, also ich nenne das immer meinen Weltraumsimulator. Sie glauben dann natürlich immer gleich, dass man jetzt schwerelos durch die Gegend fliegt, aber ja, nicht die Art von Simulator. Aber es ist wirklich eine Echtzeit-Simulation des Universums, beziehungsweise wie es für uns ausschauen würde.
Nur, dass man vor und zurückspulen
auf der Erde. Und man kann vor und zurückspulen. Und das ist etwas Wunderbares, wenn man das den Kindern zeigt, weil dann kommen sie irgendwie drauf, das weiß man. Woher weiß man das? Wie kann man das wissen? Und dann kann man einfach gleich über alle möglichen Sachen mit ihnen reden. Nicht nur über Astronomie, was natürlich auch toll ist, aber man kann das einfach so als Einstieg verwenden für eine allgemeinere Wissenschaftsdiskussion, wie Wissenschaft funktioniert, warum weiß man das alles und wie kann man das alles herausfinden und berechnen und so weiter.
Ja. Durch Weltraummissionen, durch Forschung, durch Daten und damit leite ich höchst elegant zu der Geschichte, zu der Geschichte, über die ich heute erzählen will, weil heute bin ich dran, etwas aus der Astronomie zu erzählen. Und zwar geht's um die Raumsonde New Horizons, die du mit Sicherheit kennen wirst.
Coole Sache, ja.
Das ist die
den Pluto erkundet hat vor 5 Jahren oder?
Es war 2014, wenn ich mich nicht täusche.
2014 sogar schon.
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war 2014. Aber das, was ich erzählen will, hat gar nicht mit Pluto zu tun. Aber natürlich war es eine coole Sache. Also das war, kann mich noch erinnern, da sieht man wieder mal, wie ewig lang solche Weltraummissionen brauchen. Also damals so Ende der 90er, wie ich gerade angefangen habe, meine Diplomarbeit zu schreiben an der Sternwarte in Wien, habe ich mir natürlich auch irgendwie, mein Spezialgebiet war ja irgendwie Sonnensystem, Planeten und so weiter. Und habe mich natürlich auch für Missionen interessiert, die stattfinden. Und da gab es gerade die Planung zu einer Raumsonde, die hieß Pluto Express. Ah, ja, stimmt. Die waren, und dann ist die mal umbenannt worden auf Pluto Kuiper Express, nach dem Kuipergürtel, wo der Pluto auch dazugehört. Und dann irgendwann hieß das Ding New Horizons und so weiter. Also das, da wird das, hat schon 100 andere Namen gehabt, bis dann mal irgendwie unterwegs. Also es ist ja wirklich, wenn man sich anguckt, also ich weiß nicht, wann ist New Horizons gestartet? 2006? Muss ich jetzt mal hier nehmen, weil schnell kurz googeln. Das ist, also New Horizons ist gestartet tatsächlich am 19. Januar 2006, ja. Und das angekommen ist es 2014. Und was ist das? YouTube ist 2005 gegründet worden. Ja, also da ist quasi, also ich weiß nicht genau, also im Januar 2006 ist New Horizons gestartet, YouTube, weiß nicht genau wann im Jahr, aber da waren halt irgendwie, ja, irgendwann im Februar 2005, also da war nicht mal ein Jahr dazwischen, und dann 2014, wie die Raumsonde dort war, da war quasi, ja, YouTube schon, und vermutlich Facebook, gab es Facebook 2006 schon, wahrscheinlich gerade mal nicht oder gerade nur in den USA, also all die Informationsquellen, die sozialen Medien, über die wir uns dann damals, 2014, über die Bilder, über die Daten von New Horizons informiert haben, die gab es gerade oder gerade noch nicht, wie das Ding losgeflogen ist.
Ja.
Also da sieht man, wie, Wahnsinn, die, ne? wie schnell sie das geändert hat. Aber
ja, und wie weit Pluto weg ist, ne?
Ja, eben.
10 Jahre. Hat das Ding gebraucht.
Fast. Dorthin zu fliegen. Also Pluto, ich glaube, ja, die Durchschnitts ist so 40 Astronomen, ich soll das eigentlich wissen, wenn man ein Spezialgebiet-Sonnensystem ist, aber ich glaube, Pluto ist, 40 astronomische Einheiten ist New Horizons jetzt weg.
40 ist...
Ja, genau, ja, so, na, es kann variieren, so, genau. Ja, also der Durchschnittsdistanz vom Pluto ist 40 astronomische Einheiten, also 40 mal so weit wie die Erde von der Sonne, 40 mal 150 Millionen Kilometer. Und also es sind knapp 6 Milliarden Kilometer, ist, glaube ich, die Durchschnittsdistanz vom Pluto zur Sonne. Aber die Pluto hat eine sehr variable Abstand, variable Bahn. Das heißt, er hat keine Kreisbahn, sondern so eine elliptische Bahn. Das heißt, am sonnennächsten Punkt sind es 30 astronomische Einheiten, das heißt also 30 mal Erdabstand, und kann bis zu 50 mal 50 astronomische Einheiten rausgehen. Aber wie gesagt,
echt? Ja. So stark ist der Unterschied?
Ja.
Das wusste ich auch nicht.
Na, guck. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich nicht von Pluto erzählen. Also das,
schade. Pluto ist immer urpopulär. Alle lieben Pluto. Ich weiß auch nicht, warum.
Pluto,
ich meine, Pluto ist super, aber...
Super Himmelskörper, der König der Asteroiden. Aber die Diskussion fangen wir jetzt gar nicht an mit Pluto-Planet und Pluto-Kein-Planet und so weiter. Die heben wir uns für ein anderes Mal aus.
So der Underdog, oder? Also Dog, haha, ja, Pluto. Nein, das ist irgendwie so der Arme, der hinausgeworfen wurde aus dem Sonnensystem. Sagt so, nein, gibt's natürlich noch, der wurde nicht irgendwie verbannt in den interstellaren Raum, nein, aber hat irgendwie, genießt irgendwie so ein Image, ne?
Ja, naja, es ist halt der, für mich, der erinnern kann sich auch keiner mehr an die Entdeckung damals, zumindest von den Kindern, von denen du erzählst, aber natürlich ist es der, da haben wir halt noch eine engere Beziehung, also zu dem Zeug, was eh schon immer am Himmel war, Merkur, Venus und so weiter, da, klar, da haben wir nur irgendwie die antiken Geschichten und auch irgendwie die anderen Uranus und Neptun, die irgendwann im 18. und 19. Jahrhundert entdeckt worden sind, da hat man auch keine Beziehung. Aber 1930, wo Pluto entdeckt worden ist, das ist noch halbwegs bei uns, also da vielleicht hat es damit zu tun. Und vor allem mit der Popkultur, weil Pluto ist ja, der einzige Planet unseres Sonnensystems, der von einem Amerikaner entdeckt worden ist. Und dementsprechend sind die Amerikaner...
Der einzige kein Planet.
Ja, wie er entdeckt worden ist, hat man ihn noch als Planet bezeichnet. Ja. Und deswegen, das ist ja das drum, so gerade, also diese ganze Geschichte, also hier Pluto muss ein Planet sein, das ist ja vor allem amerikanisches Ding. Das findet man hauptsächlich irgendwie unter amerikanischen Astronominnen und Astronomen in der amerikanischen Öffentlichkeit oder dieser eine amerikanische Staat, den ich auch immer verwechsel, Iowa oder Idaho, einer mit I auf jeden Fall, die beschlossen haben, dass in ihrem Staat oder beziehungsweise wenn Pluto über ihren Staat drüber fliegt, dann ist er wieder ein Planet. Und die haben ein Gesetz gemacht dazu, ja.
Wunderbar absurdes Land, ja.
Aber wie gesagt, also, ob jetzt Pluto ein Planet ist oder nicht, wollen wir nicht diskutieren, weil es geht.
Darum geht's nicht.
Genau, ja. Es geht darum, wo New Horizons jetzt ist. Die hat sich ja nicht in die Luft gesprengt, als sie bei Pluto war. Die hat auch nicht anhalten können, weil...
Adieu, schöne Welt. Meine Mission ist vollbracht.
Haben ja auch immer damals viele wissen wollen, warum ist die Raumsonde jetzt nicht irgendwie abgebremst und hat Pluto umkreist, um sich das genauer anzuschauen. Die sind da wirklich in einem Höllentempo vorbeigeflogen und hatten ein paar Bilder gemacht. Und wenn man da geblieben wäre, hätte man genauer nachschauen können oder landen können. Aber natürlich, eben zum Bremsen braucht man auch Treibstoff und dann hätte man mitnehmen müssen. Und das, ja, dann hätte es noch länger gedauert, wäre noch teurer geworden. Und insofern hat man sich dafür entschieden, nur vorbeizufliegen. Und dann ist sie weitergeflogen, hat dann tatsächlich 2019, ich glaube, es war ziemlich genau am 1. Januar 2019, die Raumsonde Horizons an einem Asteroiden vorbeigekommen, einem weiteren Asteroiden, den ersten Asteroiden des Kuipergürtels, den wir besucht haben, also dieser Asteroidengürtel, zu dem Pluto gehört, hinter der Bahn des Neptun. Arrokoth hieß dieser Asteroid, oder heißt er immer noch, und hat den untersucht und ist auch nur vorbeigeflogen und fliegt immer noch weiter. Und momentan, also jetzt irgendwie damals, zu dem Zeitpunkt, als der Artikel, über den ich jetzt erzähle, geschrieben wurde, war Pluto 7 Milliarden Kilometer entfernt. Das ist 43 Mal so weit von uns, wie die Erde von der Sonne ist. Oder, wenn man es sich so besser vorstellen kann, Information, Funksprüche oder Licht braucht bis zur Raumsonde New Horizons 6,5 Stunden. Mhm. Ja? Und das ist interessant, weil jetzt, ich meine, da wo New Horizons jetzt ist, da ist jetzt nichts, ist halt nichts außer leeres Weltall. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben mit New Horizons zu den Sternen geschaut. Ja? Sie haben vor allem Bilder der Sterne Proxima Centauri und Wolf 359 gemacht. Ja? Also Proxima Centauri ist der uns nächstgelegene Stern. Wolf 359 ist auch nicht weit weg. Der gehört auch zu den nächstgelegenen Sternen. Ich weiß gerade nicht, wie weit Wolf 359 weg ist, aber auch nur ein paar Lichtjahre. Proxima Centauri sind 4 Lichtjahre. Wolf 359 ist auch so unter den 5-6 Lichtjahre vermutlich wird es sein. Ich weiß es nicht auswendig. Das sind schon Sterne, da bin ich nicht zuständig. Mein Spezialgebiet sind Planeten und Asteroiden. Aber was sie gemacht haben, ist, sie haben am 22. und 23. April hat New Horizons Bilder eben von Proxima Centauri und Wolf 359 gemacht. Und zur gleichen Zeit sind damals alle möglichen Astronominnen und Astronomen aufgerufen von der Erde aus, also vor allem die Leute, die es als Hobby betreiben, sofern sie ausreichend große Teleskope haben, auch Bilder dieser beiden Sterne zu machen. Hat dann nicht geklappt, weil die NASA, die diesen Aufruf gestartet hat, aus Corona-Gründen diese ganzen Daten aus der Community gar nicht annehmen und bearbeiten konnte. Aber es gab dann ein paar so professionelle, semi-professionelle Sternwarten, die diese Bilder gemacht haben. Und was man jetzt tun kann, ist beide Bilder vergleichen. Das Bild, das New Horizons gemacht hat und das Bild, das von der Erde aufgenommen ist. Und wenn man das macht, sieht man einen Unterschied. Und das ist wichtig. Also du wirst wissen, welchen Unterschied es geht und warum es einen Unterschied gibt, nehme ich an.
Ja.
Ja, ne, ich warte darauf, ich warte auf den Fachbegriff.
Naja, es geht die Parallaxe. Genau, es geht darum, dass man den Stern unter einem ganz leicht anderen Winkel sieht, weil die Raumsonde ja ein bisschen quasi zur Seite geflogen ist, sagen wir mal so, ne? Das heißt, es ist vor dem Hintergrund, der noch viel weiter weg ist, dieser Stern an einem ganz leicht anderen Ort zu sehen, weil man ihn unter einem leicht anderen Winkel fotografiert.
Oder wenn man es poetisch ausdrücken will, New Horizons ist so weit von der Erde entfernt, dass die Raumsonde einen anderen Himmel sieht als wir.
Oh.
Ja, die Sterne sind ja, für uns erscheint es ja so von der Erde aus, als wäre da quasi so eine Kuppel über uns, an die Sterne gemalt sind. Deswegen hat man es auch lange Zeit früher sich wirklich so vorgestellt, eben diese Fixsternsphäre, an der diese Lichter befestigt sind. Aber natürlich sind die Sterne irgendwie im Weltall verteilt, manche näher, manche weiter weg. Es ist eine dreidimensionale Struktur. Und wenn man sich da den Beobachtungsposten verändert, dann blickt man unter einem anderen Winkel auf diese ganze Struktur und die uns nahegelegeneren Sterne verschieben scheinbar ihre Position vor den weiter weggelegenen Sternen. Das kann jeder, kann man leicht ausprobieren, einfach irgendwie klassisches Beispiel, Hand ausstrecken, Daumen ausstrecken, mal mit dem linken Auge hinschauen, mal mit dem rechten Auge hinschauen und da wird man sehen, wie der Daumen vor dem Hintergrund hin und her zu springen scheint, weil man unter unterschiedlichen Blickwinkeln drauf blickt und wenn man den Abstand von seinem Auge zum Daumen kennt, ja, beziehungsweise wenn man den Abstand zwischen seinen Augen kennt und die Distanz, die der Daumen zu springen scheint, kennt, könnte man daraus berechnen, wie lang der Arm ist, wenn man das auf diese komplizierte Art und Weise machen will. Aber in der Realität ist das eben ein Weg, wie man herausfinden kann, wie weit Sterne entfernt sind. Ja, weil man kann natürlich, wenn ich jetzt auf der Erde mal hier irgendwie, weiß nicht, mich mal in Wien hinstelle und mal irgendwo in, weiß ich nicht, in Zürich hinstelle und zum Himmel schauen, ja, schaue ich auch unter leicht unterschiedlichem Winkel auf den Himmel, aber natürlich ist es verglichen mit den Distanzen der Sterne viel zu wenig, als dass da irgendwie was annähernd Messbares rauskommt. Aber wir haben ja das Glück, dass wir uns auf einem beweglichen Beobachtungsposten befinden. Und zwar der Erde.
Auf der Erde.
Genau, die bewegt sich um die Sonne rundherum und deswegen schauen wir, je nachdem, wenn wir jetzt im Juni zum Himmel schauen und im halbes Jahr später im Juli zum Himmel schauen, liegt zwischen den beiden Positionen liegen 300 Millionen Kilometer. Das ist der Durchmesser der Erdbahn.
Im Juni und im Dezember meinst du? Ja, hast dich versprochen, passt schon.
Ich habe Juli gesagt. Ich habe Januar und Juli gesagt.
Oh, Entschuldigung.
Das ist das. Wie auch immer, die Leute können zurückspulen und schauen, wer recht hat, und dann werden sie uns in die Kommentare sagen. Und beim letzten Mal, wie ich das gemacht habe, hat sich herausgestellt,
ich lag falsch.
Nein, beim letzten Mal überhaupt. Ja, egal. Aber
egal.
Es ist klar, was gemeint ist. Also wir schauen unter zwei unterschiedlichen Winkeln auf die Sterne. Und wie gesagt, da haben wir unsere Position um 300 Millionen Kilometer geändert, was schon ordentlich ist. Und selbst da sieht man mit freiem Auge nichts. Also der Sternenhimmel schaut im Dezember genauso aus wie im Juli, stimmt nicht, weil natürlich auch noch andere Sachen passieren. Also die Erdachse kippt halt und so weiter.
Andere Richtung.
Genau. Aber im Prinzip ist es, also die Sterne, die wir sehen, also die verschieben ihre Positionen nicht dadurch. Und das war ja auch tatsächlich lange Zeit einer der Hauptgründe, warum die Leute geglaubt haben, dass die Erde sich nicht um die Sonne herum bewegt. Weil
Wenn sie es tut, müsste man ja sehen, wie sich die Sterne leicht hin und her bewegen.
Genau, ne? Das hat man nicht gesehen. Also im Prinzip jetzt ist irgendwie eigentlich ein solides wissenschaftliches Denken, kann man sagen, weil also man sagt irgendwie einen Beobachtungseffekt vorher und der wird nicht beobachtet. Was die Leute halt unterschätzt haben, ist halt wirklich, wie absurd die weit Größe Sterne entfernt sind. Ja? Weil je weiter ein Stern weg ist, desto geringer ist diese scheinbare Veränderung, die man sieht. Und es hat wirklich ewig gedauert, bis man das erste Mal so eine Parallaxe, also so eine scheinbare Änderung der Sternposition messen hat können. Das ist, haben ganz viele probiert, haben es nicht geschafft, weil die Instrumente nicht genau genug waren. Aber wirklich 1838 ist es gelungen. Friedrich Wilhelm Bessel, deutscher Astronom, hat es beim Stern 61 Cygni geschafft und hat da herausgefunden, also heute wissen wir, dass der Stern 11 Lichtjahre weit weg ist. Bessel ist damals auf einen bisschen noch anderen Wert gekommen. Ja, also da, ich weiß jetzt genau, was er gemessen hat, aber es war auf jeden Fall auch ein vergleichbarer großer Wert. Ja, also, und von da an hat man es dann halt immer weiter geschafft, immer mehr.
Warum eigentlich der Stern, warum nicht Proxima Centauri?
Naja,
bei dem soll es ja am leichtesten sein.
Proxima Centauri hat man erst im 20. Jahrhundert entdeckt. Der leuchtet ja so schwach, den hat man damals noch nicht gekannt. Und
verstehe.
Das Problem ist ja, du hast jede Menge Sterne am Himmel und weißt nicht, wie weit sie weg sind. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, also du konntest natürlich alle beobachten und gucken, wo du siehst, aber das ist natürlich schwierig, ja.
Guter Punkt. Man wusste ja gar nicht, dass das der nächste ist. Oh Mann.
Oh. Und,
Löffel Gehirn, bitte.
Ja. Und ich habe das tatsächlich, ich habe in meinem Buch eine Geschichte des Universums 100 Sternen, habe ich tatsächlich auch natürlich über 61 Cygni geschrieben und wie Bessel das probiert hat rauszufinden und habe da probiert auch aus den diversen Aufzeichnungen von damals rauszukriegen, warum er genau 61 Cygni ausgewählt hat. Und man hat damals, natürlich, die waren ja auch nicht blöd damals, ja, die haben schon überlegt irgendwie, dass es Sterne geben wird, die näher sind und Sterne, die weiter weg sind und probiert sich zu überlegen, was Anzeichen dafür sein könnten, dass Sterne nahe sind. Ja, du kannst zum Beispiel aus der Helligkeit schließen. Ja, also ein hellerer Stern ist tendenziell näher als ein Stern, der weiter weg ist. Das ist, so hat man, kann man eine Vorauswahl treffen. Was man auch natürlich gemacht hat, du musst, um so eine Parallaxe zu messen, ja sehr oft beobachten. Ja, also natürlich im Idealfall zweimal, aber natürlich in der Realität viel mehr, viel öfter, damit du genauere Daten hast. Und Sterne sind aber nicht von jedem Punkt der Erde aus immer zu sehen. Das heißt, wenn du so ein Beobachtungsprogramm aufstellst und Beobachtungsprogramm planst, dann suchst du dir einen Stern, der halt möglichst hoch am Himmel steht, möglichst nah am Himmels Nordpol, wenn du es von der Nordhalbkugel aus beobachtest, damit er halt in jeder Nacht am Himmel ist, dass du die möglichst oft beobachten kannst. Und ja, und das waren dann alles Kriterien, wie man diese Sterne ausgewählt hat. Und ja, 61 Cygni hätte auch ein anderer sein können. Aber in dem Fall war es eben 61 Cygni und da hat
Aber 61 Cygni klingt jetzt nicht nach einem sehr hellen Stern.
Ich weiß gar nicht, wie 61. hell 61 Cygni ist. Das sind wieder Sterne.
Klingt recht weit hinten in der Liste.
Ne, 61 ist ja, das ist ja eine Bezeichnung für einen variablen Stern, glaube ich, oder? Ist 61 Cygni?
Naja, normalerweise haben sie die lateinischen
Buchstaben
nach ihrer Helligkeit.
Genau.
61 klingt so, als hätte er nicht mal mehr einen Buchstaben.
Nein, das ist die Flems, die Bezeichnung mit dem 61 Cygni. Du meinst, das andere ist die, oder verwechsel ich es gerade? Es gibt zwei, die Bayer-Bezeichnung ist die mit Alpha Centauri, wo du mit Alpha Beta Gamma nach der Helligkeit durchgehst. Und Flamsteed macht nach der Deklination, glaube ich, nach der Position im Sternbild werden die Zahlen vergeben. Aber um das jetzt abzukürzen, die scheinbare Helligkeit von 61 Cygni ist 4,8 Größenklassen, also nicht extrem,
nicht extrem hell,
aber doch mit freiem Auge problemlos zu sehen. Und weil ich jetzt gerade, um das rauszufinden, die Wikipedia aufmachen musste und sagt mir gleich, im Universum von Star Trek gilt 61 Cygni als die Heimat des Volks der Tellariten. Und wird auch Teller genannt. Weißt du, wer die Tellariten sind? Sagt mir gar nichts.
Teller, so wie das, wovon man isst.
Nein, T-E-L-L-A-R.
Tellariten. Noch nie gehört.
Ja, ich auch
nicht. Und ich habe mir gedacht, ich habe alle Folgen gesehen. Wirklich?
Ja, na, ich kann das nicht sagen.
Wer sind die?
Ich weiß, die haben ja jede Menge. Also das sind wahrscheinlich, sind in einer Folge einmal aufgetreten.
Ja, hat irgendwer mal irgendwie drüber geredet und schon hat seine eigene Wikipedia-Seite, klar.
Also ja, laut wieder englische Wikipedia, sie schauen die Schauspieler hatten Schweinemasken oder abgewandelte Schweinemasken auf. Also
klingt nach der Originalserie.
Es ist ja tatsächlich. Super. Oder es ist sogar ein Bild, ja wirklich. Also, ja, oh Gott, schon die seltsam aus.
Ja, gleich schauen. Nein, ich schaue nachher.
Ja, wirklich so.
Habe ich gleich nachher was zu tun.
Komische, ja, lange Bärte, lange Haare, so Schweinsnasen. Ja, ganz, ganz seltsam. A Journey to Babel heißt die Folge, wo sie aufgetreten sind.
Na gut, dass sie mehrere Lichtjahre von uns entfernt sind.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die böse waren oder nicht. Aber wie gesagt, da schweifen wir ab. Ich wollte noch von New Horizons erzählen, ja. Also tatsächlich wir wissen seit Bessel, wie man Parallaxen misst, oder wir wissen, dass man sie messen kann. Die Messmethoden sind natürlich wesentlich genauer geworden. Mittlerweile kann man Parallaxen wirklich gut messen. Wir haben von extrem vielen Sternen schon Parallaxen gemessen. Das Weltraumobservatorium Gaia von der Europäischen Weltraumagentur hat von 1,7 oder 1,6 Milliarden Sternen unserer Milchstraße mittlerweile die Parallaxen gemessen. Also das geht schon ganz gut. Und auch von Wolf 359 und Proxima Centauri, da wissen wir, wie weit die weg sind. Also das war jetzt kein wissenschaftliches Programm, was New Horizons da gemacht hat, sondern eher was, PR-Outreach, also einfach um zu zeigen, dieses Ding ist wirklich weit weg, diese Raumsonde. Ja, also wie ich gesagt habe, es ist so weit weg, dass für die Raumsonde der Himmel anders aussieht als für uns. Also natürlich leicht anders, aber er schaut anders aus. Und das war vermutlich der Grund, warum sie das gemacht haben. Und natürlich ist es auch gut zu wissen, dass man es machen kann. Ja, das ist wirklich das erste Mal, war quasi, dass man, sie haben es interstellare Parallaxe genannt, wo ich dann immer ein bisschen, mich ein bisschen mecker, dass, das wird auch immer gern gesagt, Raumsonde Voyager und Voyager 1, Voyager 2 und so weiter ist jetzt im interstellaren Raum angelangt und so weiter. Was wieder eine ganz andere Geschichte ist, über die haben wir schon oft genug aufgeregt. Das ist nicht, es ist nur nach einer bestimmten Definition im interstellaren Raum, aber nach anderen Definitionen fängt der interstellare Raum erst ganz woanders hin. Also New Horizons und auch die anderen Voyager-Raumsonden und alles andere, was da so weit wegfliegt, sind immer noch weit, weit im Einflussbereich unserer Sonne. Also da kommen noch jede Menge Asteroiden und anderes Zeug weiter weg als diese Raumsonden, die Sonne umkreisen. Also wir sind da noch weit weg. Aber trotzdem ist es beeindruckend, dass das gemacht worden ist und dass wir halt wirklich jetzt ja unter einem ganz anderen Blickwinkel auf die Sterne blicken können und nochmal darüber reflektieren konnten, wie groß das Universum ist und wie schwierig es ist, Distanzen in der Astronomie zu messen.
Und noch dazu hat New Horizons ja nichts anderes zu tun, fliegt durch den nicht-interstellaren Raum. Vielleicht wollten sie dem armen Ding einfach eine Aufgabe geben, oder?
Naja, ein bisschen was werden schon zu tun haben, da gibt es ja auch, gibt ja trotzdem was zu messen dort. Ja? Also du kannst ja irgendwie hier die ganzen Eigenschaften des Interplanetarium-Mediums messen. Also da ist ja, nur weil da keine Planeten oder Asteroiden sind, ist ja trotzdem nicht nichts da. Da ist ja immer noch ein bisschen.
Weißt du, in welche Richtung das Ding fliegt oder worauf es quasi zusteuert?
Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also welche Richtung es fliegt.
Von der Erde weg.
Ja, das ist klar. Aber es gibt schon, ich erinnere mich, dass es Bilder gibt, wo du siehst, in welche Richtungen die Raumsonden irgendwie rausfliegen. Aber ich glaube, New Horizons ist theoretisch, also der ist jetzt quasi noch nicht auf so einem Fluchtkurs. Ja, also, also Voyager 1 und 2, die ja schon in den 70ern gestartet sind, die fliegen halt einfach geradeaus. Und das war's. Aber ich glaube, New Horizons kann noch gesteuert werden. Also ich glaube, da gibt es immer noch die Möglichkeit, dass wenn sich da irgendwo was ergibt an Objekten, dann könnte man nochmal irgendwie hinfliegen. Aber da bin ich ehrlich gesagt, was jetzt die genauen Details der Mission angeht, weiß nicht, das war ja auch damals, wie man den Arrokoth, also das Objekt, das New Horizons nach Pluto besucht hat, das war ja auch so Zufall. Also da hat
eine spontane Idee.
Eine spontane Idee war es nicht. Man hat schon gesagt, okay, wenn wir an Pluto vorbei sind, wollen wir noch einen Asteroiden besuchen. Man hat nur damals keinen gekannt, der quasi innerhalb dessen lag, was die Sonde erreichen konnte. Hat sich aber gedacht zum Start, ach, bis soweit ist, haben wir schon einen gefunden. Das Problem ist, sie haben dann bis dahin keinen.
Und stimmt. Ach so, nein.
Sie haben dann wirklich keinen gehabt und haben dann wirklich nochmal alle die ganzen Sternwarten aufgehört, bitte guckt's mal, wir brauchen irgendwas. Und dann haben sie nochmal extra Beobachtungszeit mit Hubble bekommen. Und haben dann tatsächlich einen gefunden. Das war wirklich, besser hätte man es in einem Film gar nicht machen können. Das Ding war, dieser Asteroid, den sie gefunden haben, Arrokoth, der war quasi fast genau auf der Bahn. Also innerhalb der anfänglichen Beobachtungsfehler hat es gar so ausgesehen, als hätten die ausweichen müssen.
Nein, krachen. Aber ich meine, was ist die Wahrscheinlichkeit, oder, dass das Ding einen Asteroiden trifft?
Ja, da hätten sie alle, hätten sie ja schön geschaut. Aber wenn sie da nicht vorgeguckt. Aber wie gesagt, also man hat dann zum Glück einen gefunden. Ob sie jetzt noch weitere Asteroiden besuchen können, weil man muss halt wieder gucken, ob es da was, ob es überhaupt noch Asteroiden gibt, die man wirklich erreichen kann, weil beliebig viel Treibstoff hat das Ding ja nicht. Also es irgendwann ist, kann man nicht mehr weitere, kann man nicht mehr weiter machen. Aber vor allem, wie gesagt, ich sage gerade hier, also man hat noch ein paar hundert Aufnahmen, kann man noch machen mit dem Ding. Es wird reichen für einen, um noch ein weiteres Objekt zu fotografieren, vielleicht nicht im Detail, aber zumindest sehen. Man hat aber noch keins gefunden und man plant aber für nächstes Jahr eben eine Beobachtungskampagne, um weitere Ziele zu finden. Das heißt, vielleicht sehen wir noch was, ja. Hängt auch von der Finanzierung ab, ja. Also irgendwann so eine, selbst wenn die Raumsonde noch funktionstüchtig ist, braucht sie trotzdem Personal auf der Erde. Es braucht Infrastruktur, um das Ding zu steuern und die ganzen Daten zu erweitern. Es kommen immer neue Missionen dazu und alte muss man abschalten, weil halt nicht genug Geld für die Wissenschaft da ist. Das heißt, wenn irgendwer beschließt, das heißt irgendwer, also die NASA oder halt die Finanzierung der NASA, die amerikanische Regierung beschließt, dass, dass wir lieber hier neue Uniformen für die amerikanische Space Force kaufen, dann wird die vielleicht nicht mehr weiter finanziert. Aber momentan haben wir es noch. Schaut's momentan noch ja. macht New Horizons noch coole Sachen. Ja, das war meine Geschichte, der interstellare Blick auf die Sterne von uns Menschen.
Voll interessant.
Ja, das will ich hoffen.
Vielen Dank. Ja. Auch viele Dinge drin, die ich nicht wusste.
Das ist doch schön.
Wieder cool.
Und wenn ihr was nicht wisst, dann könnt ihr uns Fragen stellen, weil wir diese Fragen, sofern wir es können, auch immer gerne beantworten im Podcast. Und ich habe, wie gesagt, das ist die erste Folge, die wir aufnehmen, nachdem schon eine Folge veröffentlicht ist. Also
es ist immer irgendwas mit irgendwas die erste, ne?
Nein, aber wenn wir die Hörerschaft aufrufen, Fragen zu stellen, dann müsst die Hörerschaft das ja auch hören. Und bis jetzt haben wir die Folgen aufgenommen, ohne dass was veröffentlicht war. Das heißt, da konnte die Hörerschaft eigentlich keine Fragen stellen. Aber ich habe ja vorab schon mal bei Twitter ein bisschen rumgefragt nach Menschen, die vielleicht was wissen wollen, was wir im Podcast beantworten können. Und da kamen ein paar Fragen rein. Und von diesen Fragen habe ich mir eine Frage ausgesucht, die von Jan Henrik gestellt worden ist. Und der wollte wissen, was sind Superpuffs?
Was sind was?
Superpuffs. P-U-F-F.
Okay. Und du weißt die Antwort hoffentlich, weil ich weiß sie nicht. Ich habe keine Ahnung, noch nie davon gehört. Was ist das?
Superpuffs, also man soll es nicht deutsch aussprechen, sonst ja, wird es missverständlich.
Ich habe fast getan, habe ich mich gerade noch zusammenreißen können. Ja.
Superpuffs, da geht es um extrasolare Planeten. Wir feiern ja hier im Jahr 2020 das 25-jährige Jubiläum der Entdeckung des ersten extrasolaren Planeten, also des ersten Planeten, der nicht die Sonne, sondern einen anderen Stern umkreist. Ja, der ist im Oktober, also die Entdeckung wurde im Oktober 1995 öffentlich gemacht. Das heißt, wir feiern 25 Jahre und seit diesem ersten Planeten haben wir jede Menge andere Planeten bei anderen Sternen entdeckt. Wir sind, glaube ich, mittlerweile bei über 4000 Planeten anderer Sterne, die wir kennen. Und da kenne ich mich tatsächlich ein bisschen aus, weil neben den Asteroiden waren auch die extrasolaren Planeten ein Forschungsschwerpunkt von mir. Und ich habe mich nicht mit den Eigenschaften der Planeten selbst beschäftigt, sondern mit ihrer Bewegung, aber natürlich dann am Rande auch mit deren Eigenschaften. Und Superpuffs sind Planeten, die sehr seltsame Eigenschaften haben. Ja, wir haben ja, das war ja eines der coolen, tollen Sachen, die wir durch diese ganze Exoplanetenforschung gelernt haben. Wir haben rausgefunden, dass es anderswo anders ist als bei uns.
Ja, wer hätte das gedacht?
Naja, das ist tatsächlich.
Da hätte man aber gar nicht so weit reisen müssen, glaube ich.
Ja und nein. Also natürlich klingt es nach Binsenweisheit, das sozusagen. Aber andererseits ist es ja ein klassisches, grundlegendes Prinzip in der Astronomie, davon auszugehen, dass wir nicht speziell sind. Ja? Also das kopernikanische Prinzip.
Das Weltpostulat. Ja,
dass halt quasi wir nicht im Mittelpunkt des Universums stehen, dass wir nicht im Mittelpunkt der Milchstraße stehen, dass wir nicht im Mittelpunkt des Sonnensystems stehen. Also dass wir halt. Ja, dass wir halt,
dass die physikalischen Gesetze überall mehr oder weniger gleich gelten.
Genau, also solange man noch keine anderen Himmelskörper, keine anderen Sonnensysteme, Planetensysteme gekannt hat, war es jetzt nicht ganz so absurd zu sagen, okay, wir wohnen in einem Sonnensystem mit Planeten und wahrscheinlich sind andere Planetensysteme so wie unser Planetensystem. Ja, weil wir nicht besonders. Ist im Prinzip auch so. Ja, also im Prinzip sind wir jetzt kein besonderes Planetensystem, nur insofern besonders, als wir den einzigen Planeten haben, soweit wir bis jetzt wissen, auf dem Leben möglich ist. Ja, aber und auf dem Leben existiert vor allem. Das macht uns derzeit noch besonders. Ob so bleibt, wissen wir nicht. Aber wir haben festgestellt, es gibt wirklich anderswo Planetenarten, die es bei uns nicht gibt. Ja, also wir haben erdähnliche Planeten, also Planeten mit einer festen Oberfläche, die mit einer Gesteinskruste auf einem Metallkern, also sowas wie Merkur, Venus, Erde und Mars. Und dann haben wir so große Gasplaneten ohne feste Oberfläche, die nur riesige Kugeln aus Gas sind, wie Jupiter und Saturn und Uranus und Neptun. Jetzt haben wir bei anderen Planeten und vor allem in unserem Sonnensystem die festen, die erdähnlichen Planeten sind nahe am Stern, die Gasplaneten sind weit weg vom Stern und gibt es auch Gründe, warum das so ist, die ich jetzt nicht im Detail erklären will, aber das hat mit der Entstehung von Planeten zu tun, dass eben die großen weiter weg entstehen. Aber dann haben wir festgestellt, bei anderen Sternen kann das ganz anders sein. Da haben wir gigantische Gasplaneten gefunden, größer als der Jupiter, der größte bei uns, die extrem nah am Stern sind. Wir haben Supererden gefunden. Ja,
Supererde!
Supererde. Ja, wenn du schreist, ein bisschen weiter weg vom Mikrofon gehen.
Okay.
Supererden sind, also das, ich weiß gar nicht, wer sich die Bezeichnung ausgedacht hat, aber im Wesentlichen, oft hat man in der Astronomie blöde Namen, das muss man zugeben. Aber.
Ja, und es ist alles immer super und extra und ultra und very und extremely und irgendwie so. Ja,
es gibt Supernova und Hypernova und ja. Die Supererde, in dem Fall geht es einfach nur darum, dass die Erde ist der größte erdähnlicher Planet, den wir haben. Also wir haben die Erde und dann kommt schon danach der Planet mit der nächstgrößeren Masse ist der Neptun, der schon keine feste Oberfläche mehr hat, der also ein Gasplanet ist. Aber prinzipiell, und dazwischen ist eine große Lücke, also prinzipiell kann man sich durchaus vorstellen, dass es auch einen Planeten gibt, der halt sich die doppelte Masse der Erde hat, ein bisschen größer ist als die Erde, aber halt trotzdem noch so wie die Erde, also dass man trotzdem noch mit der festen Oberfläche auf dem rumlaufen kann und so. Haben wir bei uns nicht, aber andere Sterne haben sowas. Da gibt es solche Supererden, die halt fest.
Ja, und super heißt ja in dem Zusammenhang einfach nur quasi größer,
genau,
mehr Masse und nicht besser.
Jetzt auch fette Erden nennen können.
Fette Erden, genau.
Ja. Aber diese Superpuffs, das ist jetzt wieder eine ganz andere Art, ja. Also da geht es um Planeten, die größer sind als der Neptun. Ja, also größer als, also der Neptun ist jetzt nicht der, ist einer von den kleineren Gasplaneten, aber schon ein großer Gasplanet, ja. Also Neptun ist jetzt hat vierfache des Erdradius ungefähr, ja. Also ist viermal größer als die Erde und 17-mal schwerer als unsere Erde. Also der Neptun ist größer und schwerer als die Erde. Und diese Superpuffs, die sind größer als der Neptun, also auch deutlich größer als die Erde, haben aber eine sehr geringe Masse, also nur so wie die Erde oder vielleicht ein-, zweimal die Erdmasse, dreifache Erdmasse. Ja, also sind größer als der Neptun, haben aber eine sehr geringe Masse, was heißt, sie haben eine sehr geringe Dichte. Und da kommt das Puff her, ja, also so ja, aufgepufft, ja, so zuckerwatte Planeten werden sie auch genannt. Oder ich habe irgendwo in einem Online-Artikel im dem Standard der österreichischen Zeitung Germteigplaneten gelesen dazu. Also Hefeteigplaneten. Also
Germknödelplanet.
Germknödel. Ja, also einfach ein Planet, der halt wirklich extrem, der dort so groß ist, aber extrem wenig dicht.
Locker, luftig, leicht.
Genau.
Wahrscheinlich, und aber gar, hat gar nichts mit luftig zu tun, nehme ich mal an.
Das ist die Frage. Das Problem ist, also man hat ein paar solcher Planeten entdeckt. Ja, das Problem ist, man weiß nicht, warum die so luftig sind und man weiß auch nicht, und ob es die überhaupt gibt. Also man weiß, dass es sie schon gibt, aber man zu den Hypothesen, um zu erklären, wie diese Planeten so luftig sein könnten, gehört auch die Hypothese, dass die das vielleicht gar nicht sind. Und ich erkläre es jetzt irgendwie ein bisschen besser, weil das war schlecht erklärt. Also.
Es gibt sie, aber vielleicht auch nicht. Aber eigentlich schon.
Also eine Erklärung wäre tatsächlich das, dass eben ein Planet ist, der halt eigentlich ganz normal war, wie halt so ein Planet ist, also wie der Neptun zum Beispiel, der aber dann im Laufe der Zeit näher an den Stern gewandert ist. Ja, also sowas kommt vor. Planetare Migration nennt man das, dass Planeten nicht dort bleiben, wo sie entstanden sind, sondern irgendwie näher an den Stern rücken, weiter weg vom Stern wandern, sowas kommt vor. Und wenn es dann tut, dann wird der halt irgendwie, wenn das aus einem Gasplanet ist, natürlich wird es heißer, der bläht sich auf. Irgendwann wird die Atmosphäre immer größer, wird dabei natürlich, weil nicht mehr Masse dazukommt, immer weniger dicht. Und am Ende verflüchtigt sich die Atmosphäre dann und dann bleibt so ein Mini- Neptun quasi übrig. Und man hat gesagt, diese Superpuffs wären halt die Dinge, die wir gerade in diesem Übergangsstadium sehen. Ist möglich, aber ja, ist auch nicht unbedingt extrem wahrscheinlich. Etwas, was sich jetzt aktuell Forscherinnen und Forscher angeschaut haben, ist der Fall, dass es vielleicht eine optische Täuschung ist. Denn es ist ja wahnsinnig schwer, Eigenschaften von Planeten anderer Sterne zu beobachten, weil man die Planeten anderer Sterne nicht gescheit beobachten kann. Wir sehen die ja nicht. Ja, wir sehen die nicht direkt. Das, was wir sehen. Das
Bild ist nicht aufgelöst, ne?
Ja. Da ist überhaupt kein Bild da. Was
das ist kein Bild.
Wir sehen nur die Auswirkungen des Planeten auf den Stern. Ja, also wir sehen, dass der Stern ein bisschen wackelt, weil der Stern mit seiner der Planet mit seiner Gravitationskraft den Stern zum Wackeln bringt. Wir können das Wackeln des Sterns beobachten und daraus die Masse abschätzen. Wenn wir Glück haben, dann ist die Konfiguration gerade so, dass wir zusätzlich auch noch sehen können, wie der Planet von uns aus gesehen direkt vor dem Stern vorüberzieht. Ja, das heißt, dann blockiert der Planet ein kleines bisschen Licht. Das heißt, und der Stern leuchtet dann kurzfristig ein kleines bisschen weniger hell und natürlich hängt der Helligkeitsabfall direkt vom Durchmesser des Planeten ab. Das heißt, wenn wir das bei einem Stern, bei einem Planeten beide Sachen beobachten können, dann kennen wir den Durchmesser, kennen wir die Masse und können wir die Dichte berechnen. Das Problem ist, dass diese Messung der Größe gerade sehr fehlerbehaftet ist. Denn es kann auch sein, dass wir zum Beispiel nicht einen Planeten beobachten, sondern einen Planeten mit Ring beobachten. Und dass dann der Ring uns einen Planeten vorgaukelt, der größer ist, als er eigentlich ist.
Ja.
Wenn du verstehst,
was ich meine. Vor allem, wenn der Ring halt auch, wenn wir den Ring quasi von oben sehen und nicht von der Seite.
Genau. Und das
könnte das natürlich noch einen stärkeren Effekt haben, ja.
Genau, und das haben jetzt kürzlich, das muss Anfang des Jahres gewesen sein, habe ich das gelesen, haben das Wissenschaftler von, weiß nicht wo, ich glaube USA, untersucht, also die haben quasi auch simuliert, wie jetzt zum Beispiel so Saturn ausschauen würde, wenn man ihn von anderswo beobachtet, vor unserer Sonne, ob der dann auch größer ausschauen würde, als er eigentlich ist und so, haben simuliert, wie das ist. Also ist ein bisschen schwierig, weil die Saturnringe bestehen ja aus Eisbrocken. Diese Superpuffs sind alle nahe an ihrem Stern. Das heißt, da kann es keine Eisbrocken geben. Die hätten sich schon aufgelöst. Also müssten das Gesteinsbrocken sein in den Ringen, was auch durchaus möglich ist. Aber dann die Ringdynamik ein bisschen ändert. Jedenfalls haben die dann jede Menge Computersimulationen gemacht und gezeigt, dass es prinzipiell schon möglich sein könnte, dass eben diese Superpuffs Ringplaneten sind und deswegen so puffig, zuckerwattig ausschauen, weil sie eben einen Ring haben, aber in Wahrheit einfach ganz normale Planeten sind. Das aber das nicht für alle Superpuffs, die wir bis jetzt gesehen zu haben, glauben, funktioniert. Ja, das heißt, selbst wenn ein paar davon Ringplaneten sind, ein paar können keine Ringplaneten sein, weil da funktioniert das nicht.
Können diese Astronomen nicht einfach mal was entdecken, was einfach so ist?
Ja.
Ohne Wenn und Aber. Wir haben was entdeckt, es könnte für einen Teil der Fälle passen, aber nein, ich weiß schon.
Ja, das Universum ist kompliziert. Also wie so immer, man braucht mehr Daten, man braucht mehr Beobachtungen, man braucht bessere Teleskope, das James Webb Space Teleskop zum Beispiel.
Oh ja, das kommt nächstes Jahr.
Ja, das habe ich schon so oft gehört. Aber
ich bin schon nur aufgeregt. Das wird super.
Ja, wenn es dann mal durchs All fliegt, wird es tatsächlich ursuper werden, dieses Teleskop. Aber warten wir mal.
Glaubst du nicht?
Ja, naja, ich meine, die haben schon so viel gebaut, das wird schon irgendwann fliegen. Ob es jetzt wirklich nächstes Jahr fliegt, weiß ich nicht. Ja, weil es ist immer mein
Aber geplant ist es immer noch.
Also. Ja, natürlich. Die haben ja auch schon, das ist ja schon quasi komplett gebaut, das Ding. Also das wird schon ins All fliegen. Aber es kann ja trotzdem immer noch so viel schiefgehen, verschoben werden. Da braucht nur wieder irgendwo eine Rakete explodieren, dann werden alle Starts verschoben. Also was bei Weltraummissionen angeht, solange das Ding nicht im Weltall fliegt, glaube ich nicht dran.
Du Skeptiker.
Ja, aber wie gesagt, so diese, um die Frage jetzt von Jan Henrik zu beantworten, Superpuffs könnten Planeten mit Ringe sein, könnten aufgeheizte normale Planeten sein oder könnten irgendwas anderes sein oder vielleicht könnten sie auch gar nicht existieren.
Oder Zuckerwatte, das darf ich den Kindern nicht erzählen, ein Zuckerwatte-Planet.
Ja, kannst du dir schon erzählen.
Kannst du dir vorstellen, was da los ist im Planetarium.
Der dann wollen sie eine Zuckerwatte haben.
Ja, naja, nicht mein Problem. Ich gebe euch zurück an eure Lehrerinnen. Ja, coole Geschichte.
Ja, also die coole Frage von Jan Henrik. Also ich weiß nicht.
Danke, Jan Henrik, ja, genau.
Die Superpuffs. Also wir werden irgendwann vielleicht rausfinden, was das genau ist. Also je mehr wir über die Planeten rausfinden, desto mehr seltsamere, komischere Objekte finden wir da draußen. Also da werden wir sicherlich noch
was. Und wird nicht fad.
Genau, uns wird nicht fad und wenn euch nicht fad werden soll, dann schickt uns eure Fragen, die ihr habt über das Universum, damit wir sie beantworten können. Und zwar an fragen@dasuniversum.at.
Direkt an das Universum gehen eure Fragen. Genau.
Ja, also gesagt, ihr könnt auch Wünsche ans Universum stellen, die werden dann vielleicht erfüllt oder auch nicht, aber
wünschen kann man sich immer was.
Fragen an dasuniversum.at werden von uns beantwortet, sofern wir die Antwort wissen. Wenn nicht, dann ignorieren wir die Fragen einfach und beantworten sie nicht.
Genau, super, so machen wir das.
Gibt es noch was, was du bewerben, ankündigen möchtest, dass du öffentliche Auftritte, zu denen du Leuten das Kommen nahelegen willst?
Naja, es ist noch nicht so ganz wieder angelaufen, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Ich habe eine Veranstaltung Anfang Juli in Waidhofen an der Ibs.
Waidhofen an der Ibs.
Mini-Universum. Und genau, da werde ich mit dem Planetarium zu Gast sein und Kindern und Jugendlichen den Weltraum zeigen. Also wenn jemand in der Nähe von Waidhofen an der Ibs ist oder dorthin fahren möchte, gibt es bestimmt auch eine großartige Webseite, wo man die Details findet.
Heißt der nicht an der Ips oder an der Yps?
Yps heißt das.
Entschuldigung, weiß ich ja nicht.
Yps. Yps ist das mit den Uhrzeitkrebsen.
Ach so, okay. Also, stimmt, das Heft, ja.
Das Heft. Genau. Na, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Yps heißt.
Ja,
oder heißt es Yps, um Gottes Willen?
Ja, probier es einfach aus. Wenn die Leute begrüßt, dann schaust, was sie sagen, je nachdem.
Genau, schauen wir mal, wie die, oder die Antworten, die, oder die, erzürnten E-Mails, die jetzt kommen, an fragen@dasuniversum.
Meinst du, dass so viele Weithofen an der Ypserinnen und Ypser zuhören?
Ypserinnen und Ypser.
Obwohl, es gibt ja nachher. Ja, na, wir werden es rausfinden, wie es genau
wir
heißt.
Wir werden es rausfinden.
Ja, ich genau. Bei mir gibt es keine Veranstaltungen. Ich muss euch weiterhin auf meine Podcasts, Blogs, Instagram-Accounts und so weiter. Also ich habe alle in den Shownotes alles verlinkt und meinen, deinen Instagram-Account, Homepages, Facebook-Seiten. Irgendwann werde ich auch noch Facebook-Seiten und Instagram-Seiten und alles und so weiter für hier unseren Podcast einrichten. Er ist übrigens schon auf Spotify zu hören und er ist auch schon bei Apple Podcasts zu hören und er wird vermutlich auch noch an diversen anderen Orten zu hören sein, aber alles langsam, Schritt für Schritt.
Ja.
Damit wir haben ja noch, wir sind erst bei Folge 2 und da kommen noch einige.
Genau, und nächstes Mal wird die erste Folge von irgendwas Neuem sein.
Es ist immer was Neues.
Es ist immer was
Neues. Das Universum wird nie alt.
Ist endlos, genau.
Das wissen wir nicht. Und damit.
Reden wir da das nächste Mal drüber.
Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.
Macht's es gut.